Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 15. Oktober 2024. Abfahren mit diesen Schwarz-Weiß-Schablonen, aufhören, die Welt da in die Guten und in die Bösen zu sortieren. Das ist das Fazit des Gesprächs, das ich in Berlin führen durfte mit Balázs Orbán. Balázs Orbán ist der engste Strategieberater des ungarischen Premierministers Viktor Orbán. Die beiden sind nicht verwandt, aber sie sind vielleicht geistesverwandt, denn der jüngere Orbán, mit dem ich gesprochen habe, formuliert für den älteren und mächtigeren Orbán gewissermaßen die geopolitischen Gedankenlinien. Und einigen davon haben wir da nachgespürt im Gespräch. Hochinteressant. Die größte Seuche unserer Zeit ist dieser Progressivismus, dieser Moralismus, eben die Neigung, die Welt in die Guten und in die Bösen zu sortieren. Das im Namen der Freiheit passiert das, aber es limitiert eben unsere Freiheit. Es zwingt uns gewissermaßen in eine Frontstellung hinein. Und diese Frontstellung können wir uns nicht leisten. Die Ungarn nicht, aber die Schweizer können sich auch nicht leisten. Die Europäer können es sich nicht leisten. Und diese Logik der Raubtiermächte, der Großtiere, der Großmächte, die dürfen wir uns nicht zu eigen machen. Das ist das Plädoyer, das Balázs Orbán da hält, natürlich auf eine sehr argumentativ ausgetüftelte und überzeugende Art und Weise, wie ich meine. Schauen Sie sich das an. Wir haben das gestern noch aufgeschaltet auf unserem Kanal. Sehr interessant. Es war übrigens eine Konferenz, die veranstaltet wurde, unter anderem von Matthias Corvinus Collegium, dieser ungarischen Universität, die expandiert, die sich der Woke-Agenda verweigert und, sagen wir, in konservativer Hinsicht sich wieder dem traditionellen Bildungsideal widmet. Also nicht im Sinne einer ideologischen Gegenschule zu dem, was heute an den Universitäten läuft, sondern eine Art Rückbesinnung auf die klassischen, ja, bildungsbürgerlichen Tugenden, die einstmals vielleicht auch unser Bildungswesen stärker geprägt haben. Nicht mehr so das Bildungsunwesen, das progressivistische von heute. Also sehr interessant, auch diese Entwicklung aus den Ländern Ost- und Mitteleuropas, Zentraleuropas kommen sehr wertvolle Impulse, wie ich meine, und wir versuchen die hier ja auch einzufangen und abzubilden. Also dieses Interview mit Balázs Orbán dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Was haben wir für weitere Themen in der Weltwoche online heute Morgen? Doppelmoral beim Eidgenössischen Departement des Äußeren. Bundesrat Ignacio Cassis fordert einen Waffenstillstand im Nahen Osten. Warum gibt es nie einen Friedensaufruf für die Ukraine? Fragt Marcel Odermatt, unser Korrespondent im Bundeshaus. Und die Frage ist natürlich berechtigt. Ich würde sie so beantworten. Kommentiert weniger, hört auf, zu allem euren Senf dazugeben zu wollen. Was kratzt es die Welt, was ein Schweizer Bundesrat zu sagen hat zu den Konflikten auf diesem Planeten? Das ist ja in aller Regel nur billige, effekthascherische Selbstprofilierung und vor allem dann eben am Schluss Ausdruck von purer Willkür. Warum äußert man sich zum Nahen Osten? Warum sagt man da etwas? Warum äußert man sich weniger zur Ukraine oder vielleicht einseitiger oder weniger einseitig? Damit beschädigt die Schweiz ihre Neutralität. Und ich glaube, wir müssen diese Neutralitätsdiskussion etwas umfassender führen. Nicht einfach nur reduziert auf das Neutralitätsrecht. Da geht es um Waffenexporte, die nicht einseitig sein dürfen. Das ist im Grunde nur der Kern der Neutralität. Zur Neutralität der Schweiz, wie sie sie früher gelebt hat, gehört eben auch das glaubwürdige Verhalten, gehört eben auch die Neutralitätspolitik, die Art und Weise, wie man sich als Regierung, darüber haben wir ja gesprochen, nicht als Privatperson, da dürfen Sie nicht neutral sein, dürfen Sie sich jede Meinung erlauben und es ist einfacher und freier, die Meinungsbildung, wenn eben der Staat nicht eine bestimmte Meinung zu außenpolitischen Ereignissen vorgibt, wie das eben leider eine Unsitte geworden ist im Bundesbern. Nicht nur bei den Parlamentariern, sondern eben bis hinauf in die Landesregierung. Und diese Unglaubwürdigkeit, die nimmt mein Kollege Marcel Odermatt ins Visier. Zu Recht, Schweigen ist Gold. Reden ist nicht mal Silber. Das ist die neutralitätspolitische Doktrin für die Schweiz, wie ich sie mir vorstelle. Und wenn ich Schweiz sage, dann meine ich in diesem Zusammenhang die Schweizer Regierung. Also nicht eine Maulkorbpolitik für Sie oder für die Medien. Die dürfen natürlich einseitig sein, wie sie wollen. Da dürfen sie ihren Emotionen freien Lauf geben. Das ist auch verständlich. Wenn Kriege passieren, dann sind wir empört. Und unsere Sympathien liegen natürlich bei den Angegriffenen, bei den Kleinen, nicht bei den Großen, bei den Mächtigen. Das haben wir auch im Irakkrieg gesehen. Damals sind Tausende, Hunderttausende, Millionen weltweit gegen die Vereinigten Staaten auf die Straßen gegangen. Und heute haben wir es ähnlich mit Russland. Die Abneigungen richten sich gegen Russland, vielleicht auch deshalb, weil man diesen Konflikt gar nicht so genau kennt und auch nicht so genau kennen will. Das ist ja okay im privaten Umgang. Aber eine Regierung sollte disziplinierter sein. Eine Regierung darf sich von diesen Emotionen nicht leiten lassen, sondern sie braucht einen kühlen Kopf, und die Neutralität, glaubwürdig gelebt, erfordert einen besonders kühlen Kopf. Christoph Mörgeli, auch interessant. Ich beginne etwas mit Weltwoche-Impulsen heute Morgen. Christoph Mörgeli untersucht, analysiert die Rolle Serbiens auf der Welt. Und Serbien, wir laden ja den Präsidenten Alexander Vucic am 4. Dezember nach Zürich ein, zur Zürcher Rede, in der Nachfolge gewissermaßen jetzt von Viktor Orban, den wir letztes Jahr zu Gast hatten. Und Alexander Vucic ist für mich einer der ganz interessanten, nachdenklichen, klugen Staatsmänner Europas, gehört eben auch zur Gilde jener, die gewissermaßen aus dem östlich gelagerten Zentrum Europas sehr wertvolle Akzente und Impulse setzen und unser gewohntes Denken aufstören, die eben auch Störfrequenzen da abgeben und uns daran erinnern, dass die Welt eben nicht einfach nur sozusagen im amerikanisch dominierten Orbit gestaltet wird. Wir leben in einer vielfältigeren Welt, wir leben in einer Welt, die eben unterschiedliche Machtzentren kennt. Und diese Sortiererei, ich habe darüber gesprochen, die Welt in die Guten und in die Bösen einzuteilen, dieses Überlegenheitsdenken, diese kolonialistische Attitüde, die sich jetzt im Westen wieder verbreitet und immer mehr Menschen auf den Zeiger geht, übrigens auch bekennenden Westlern wie mir, ich finde das letztlich auch einen Verrat an unseren eigenen Werten und an unseren eigenen geschichtlichen Erkenntnissen, was da zum Teil passiert, diese ganze falsche, gezinkte Überlegenheitsallüre, die man da zur Schau stellt, dieses Aufgeplusterte, das ist eine Gefahr, weil wir dadurch natürlich unsere Weltsicht dermaßen verabsolutieren, dass die anderen gar keinen Platz mehr haben. Und die Ansage, die diese ja, progressivistischen, liberalistischen Zeitgeist-Surfer an die Welt ausstrahlen, ist die folgende: Wenn ihr nicht seid wie ihr, seid ihr unsere Feinde. Und da ist eben auch der Alexander Vucic ein Politiker, der eine Balance fährt, der sozusagen sein Land, das eben auch ein Vielvölkerstaat ist, versucht hier stärker als Brücke zu profilieren. Als Brücke, das ist ganz etwas Wichtiges, das wird viel zu wenig gesehen, weil eben unsere Medien leider auch von diesem flachen Zeitgeist, von diesem flachen Moralismus da angekränkelt sind. Zwei Drittel der Angestellten des schweizerischen Fernsehens und Radios bangen um ihren Job. Das zeigt eine aktuelle Mitarbeiterbefragung, aber immerhin finden die meisten der sehr gut honorierten Medienschaffenden ihr Gehalt fair. Das analysiert Stefan Milius, unser Autor, online. Sie haben vielleicht die Umfragen gesehen. Auch ein Problem in der Schweiz, dass der öffentliche Sektor, und dazu würde ich das Schweizer Fernsehen, das Öffentlich-Rechtliche zählen, obwohl es faktisch keine Staatsagentur ist, aber sie benehmen sich dort wie eine Behörde, tun zwar so, als seien sie unabhängig, aber am Ende des Tages haben sie da immer die Herrschafts- und Obrigkeitsnarrative, die Verteidigung des Staates und des Mainstreams, und das Ganze wird ja auch mit Zwangsgebühren am Leben erhalten, mit künstlichen, geschützten Revieren, mit einer sehr, sehr hohen Verbreitung, die natürlich aufgrund der staatlich konzessionierten Monopolstellung oder Quasi-Monopolstellung zustande kommt, was der Führung des Schweizer Fernsehens und dem Schweizer Fernsehen und Radio insgesamt natürlich auch eine dominierende Stelle im Anzeigen- und im Werbegeschäft vermittelt. Trotzdem, sie kommen mit den gewaltigen Geldern nicht aus, kürzen jetzt, wollen Leute entlassen, dies natürlich auch um den Initianten der sogenannten Halbierungsinitiative den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das Grundproblem ist, dass eben diese staatlichen Stellen, auch die Behörden, die richtigen Behörden der Schweiz, mittlerweile so großzügige Gehälter anbieten, dass sie ernsthaft ein Problem bedeuten für die Marktwirtschaft der Schweiz. Denn früher war es so, wer beim Staat gearbeitet hat, hat da eine prestigiöse, angesehene Stellung bekommen mit verschärftem Kündigungsschutz. Man hatte da also lebenslänglichere Berufskarrieren, als das vielleicht in der Privatwirtschaft der Fall ist. Dafür kassierte man etwas weniger. Mittlerweile haben wir ja Durchschnittslöhne, hat man ausgerechnet, von bis zu 120.000 Franken. Das ist eine Zahl, die ich noch von einer früheren Ermittlung im Kopf habe. Das ist natürlich viel zu viel und das funktioniert hinten und vorne nicht. Schatten von Guantanamo über Europa, darüber lesen Sie auch viel momentan in den Zeitungen. Die SRF-Tagesschau berichtet in düsteren Tönen über Italiens Migrationslager in Albanien. Hintergründe werden ausgeblendet, dass Meloni von der EU-Spitze und vielen Kollegen gelobt wird. Darüber erfährt das zahlende Publikum kein Wort. Also sehr tendenziös hier die Berichterstattung unserer Tagesschau. Urs Gehriger schreibt darüber, Urs Gehriger übrigens, der sich diese Lager in Albanien auch schon angeschaut hat, darüber in der Weltwoche berichtet hat und hier sozusagen die Spreu vom Weizen, die Fake News von der Wirklichkeit separiert hat. Das ist auch interessant, dass eben hier die Tendenz, das Wunschdenken, die Ideologie, die Abneigung der Journalisten durchsickert durch jede Pore. Da habe ich mich gefreut natürlich, dass mein Artikel über Simon Michel, den FDP-Euro-Turbo, der sich da dynastisch abgrenzen und abheben will von seinem super erfolgreichen Vater und deshalb eben diese Mainstream-Ideologie, diese Herrschaftsideologie, dieses Bundesratsticket gewissermaßen, dieses Ideologische vor sich herträgt, nämlich die Schweiz an die EU anbinden zu wollen. Er ist ja eine der stärksten Stimmen für die EU-Anbindung der Schweiz. Er ist jetzt noch in eine etwas schlimme Affäre verwickelt, weil ihm da ein Unfall vorgehalten wird. Er habe einen Selbstunfall verursacht, sei am Steuer eingeschlafen. Das ist auch heute Morgen in den Nachrichten zu lesen. Aber mich interessiert hier vor allem, das sind menschliche Dimensionen. Selbstverständlich, das kann auch einem Politiker passieren, ist eine fürchterliche Sache. Aber halt ein Ereignis, wie man es im Leben zuweilen schultern und auch tragen muss. Aber mich interessiert natürlich an diesem Politiker vor allem, wie er seine Stellung, auch den Auftrieb, den er unternehmerisch von seinem Vater als Erbe eines großartigen Unternehmens, wie er diese Stellung in die Politik trägt und dort eben gewissermaßen über seiner, wie ich meine, intellektuellen Gewichtsklasse und auch politischen Gewichtsklasse spielt und die EU sozusagen in die Schweiz hineinholen will, beziehungsweise die Schweiz an die EU andocken will. Das ist für mich das Thema und vielen Dank, dass Sie dazu so intensiv sich auch geäußert haben mit Leserbriefen, mit Zuschriften. US-Zeitungen schreiben, der Überfall der Hamas auf Israel vor einem Jahr sollte nur der Auftakt sein. Die Terrororganisation wollte das ganze Land zum Erliegen bringen. Bei diesem Thema Israel, da peitschen die Emotionen auch sehr hoch. Und ich warne einfach davor, sich da ein zu einfaches schwarz-weißes Bild zu machen. Wäre es so einfach, wäre es so schwarz-weiß, dann hätten wir diesen Krieg nicht. Dann wäre nicht seit vielen, vielen Jahren, vielleicht seit Jahrtausenden in diesem Gelände, sagen wir es so, eine spezielle, zum Teil geniale, wenn man so will, religionsfördernde Chemieatmosphäre zu spüren. Aber eben der Nahe Osten ist ein Gelände, wo der Mensch zum Höchsten steigen kann, aber eben auch in die Abgründe von Krieg und Hass. Und das ist das, was wir jetzt erleben. Und ich sehe da sehr viel Überzeugte, fast schon religiös Überzeugte. Die einen sind der Auffassung, dass die Hamas und die palästinensische Seite schwärzer als schwarz zu betrachten sei und die Israeli gewissermaßen blütenweiß. Und da gibt es die, die Schuld immer den Israeli zuweisen und da die fürchterliche Finsternis am Werk sehen. Und Entschuldigung, so leicht kann ich mir das hier nicht machen. Ich sehe da ein hochkomplexes Bild, das nicht einfache Lösungen und einfache Diagnosen erlaubt. Und ich misstraue in diesem Bereich ganz speziell den drastischen Zuschreibungen und emotionalen Wortmeldungen, die sich mittlerweile geradezu verselbstständigt zu haben scheinen. Weitere Schlagzeilen des Tages. Interessant, im Tagesanzeiger heute Morgen haben sie eine Tränendrüsenkampagne für Sanja Ameti und andere. Es war natürlich schon zu erwarten, dass die Sanja Ameti, das ist die, die ihrem Keller mit einem Luftgewehr auf Bilder, Ikonenbilder geschossen hat, auf das Jesuskind und auf Mutter Maria, ein Meilenstein in der Geschichte der politischen Selbsterledigung und auch der Dummheit, möchte man meinen, auch Abgründe einer Seele, einer jungen Frau öffnen sich da. Ich meine, ich kenne jetzt keine junge Frau, die in einem Keller auf Baby- oder Kinderbilder schießt. Das muss man sich einfach mal auch hier sozusagen rein psychologisch, seelisch vor Augen führen. Sie ist kritisiert worden. Ich habe damals auch dafür plädiert, jetzt nicht gewissermaßen das Kind, die Ameti, mit dem Bade auszuschütten. Aber das, was jetzt passiert, sie sozusagen als Opfer und Märtyrerin zu stilisieren, das ist natürlich noch viel absurder als diese zum Teil etwas überschießenden, hasserfüllten Kommentare, die man auch lesen konnte und die sie sich selber zuzuschreiben hat. Also hier hält sich dann mein Mitleid schon stark in Grenzen. Aber jetzt also die Gefahr besteht, dass Frauen zu Tode gehetzt werden. Rechte Online-Hetze hat in der Schweiz, Entschuldigung, wenn ich das nur schon lese, da löscht es mir ab im Tagesanzeiger. Das ist ein derart anwaltschaftliches Gebaren. Was heißt denn da Hetze? Ich meine, die Sanja Ameti hat mit dieser Luftpistolen-Attacke auf Abbilder des Allerheiligsten unserer christlichen und zusehends auch unchristlichen Kultur gewissermaßen auch in die Herzkammern unseres Selbstverständnisses geschossen. Und sie ist ja nicht einfach irgendwer. Sie ist eine Person, die sich immer wieder aufgespreizt hat als moralische Instanz und die nun selber ja von den Geistern heimgesucht wird, die sie selber immer wieder zu ihren Gunsten selber entfesseln wollte. Also hier ist sie einfach schlichtweg selber schuld. Ich finde auch nicht, dass man sie deswegen kreuzigen soll, aber zur Märtyrerin erklären, gewissermaßen, so als ob sie da jetzt ein Opfer sei. Weil das ist dermaßen absurd und da verabschiedet sich der Tagesanzeiger, Entschuldigung, einfach von einer seriösen Berichterstattung. So läuft das nicht. Neues Buch von Thomas Gottschalk. Der Fernseh-Entertainer und Superstar des Bildschirms tritt mit einem Buch an die Öffentlichkeit. Für mich ist der Thomas Gottschalk ein Lichtblick aus den letzten Jahren. Er kommt natürlich, er begleitet mich mein Leben lang. Ich habe ihn noch in diesen Ronnys Pop-Shows und in diesen Pop-Sendungen gesehen, lange bevor er den Status erreichte, den er am Schluss hatte bei Wetten, dass. So als wirklicher Superstar-Entertainer und Show-Moderator. Und er ist eben einer, der auch darunter leidet, als Zeitzeuge der 70er Jahre, wenn man so will, dieser Leichtigkeit des Seins, der leidet unter der bleiernen, moralisierenden Woke-Atmosphäre, in der es nicht mehr möglich ist, einfach frei zu sprechen. Deshalb toll, dass er sich da immer wieder äußert und immer wieder entsprechend auch Widerhaken setzt gegen diese verlogene Konsenskultur. Gemeinden könnten sich bei Windradbau querstellen. Das ist eine sehr brisante Entwicklung, die Sie im Auge behalten müssen. Im Kanton Zürich möchte ja der entsprechende zuständige kantonale Regierungsrat, der Martin Neukomm, der möchte uns mit, im Kanton Zürich, mit Windrädern beglücken. Und jetzt ist die Frage, können da auch Private enteignet werden, wenn man da ein Windrad irgendwo hinstellen will, wo es angeblich genügend Wind hat? Und da ist jetzt einfach von der Wortwahl her meines Erachtens Alarmstufe Rot geboten, denn die behördlichen Stellen sagen, ja, eine Enteignung sei kaum vorstellbar. Also wenn Politiker in der Schweiz sagen, es ist kaum vorstellbar, dann sind sie im Grunde schon enteignet. Da können sie einpacken, da können sie ihr Haus räumen, da können sie vielleicht noch in der Säule eines Windrads so ein kleines Zimmerchen einrichten, vielleicht können sie in einem Windrad in Untermiete wohnen. Also wenn die Politiker sagen, es ist kaum vorstellbar, dann ist das ja für mich eine unvorstellbare Wahrheit, die uns in höchste Alarmbereitschaft versetzen sollte. Und das zeigt eben diese grüne Brechstangenpolitik, diese Weltrettungsrhetorik, die da die Hirne von bestimmten Politikern besetzt hält, die dann sozusagen das Masters of the Universe-Syndrom erleben, sich mit dem lieben Gott verwechseln und glauben, sie könnten das Weltklima regulieren wie die Zentralheizung in ihrem Wohnzimmer, in ihrer ja, öffentlich gesponserten WG, die sie irgendwo bewohnen mit stark verringerten Kosten, quasi mit den Birkenstock-Sandalen am Morgen ins Tram und von dort womöglich gleich noch direkt ins Bundeshaus. Diese fremdfinanzierten Existenzen sind nun drauf und dran, das Rückgrat auch unserer Industriegesellschaft zu brechen. Wir sehen, was in Deutschland passiert. Wir machen es in der Schweiz im gleichen Stil. Wir machen es genau gleich. Vielleicht etwas weniger gründlich, ein bisschen weniger extrem als die Deutschen, die alles übertreiben oder das meiste. Das Vernünftige auch, aber eben auch das Unvernünftige. Und da sage ich Ihnen einfach, passen Sie auf, sonst werden Sie enteignet. Gute Nachricht, Elon Musk, der Superunternehmer aus Kalifornien, man weiß ja nie so genau bei ihm, ob er Milliarden unter Wasser ist oder Milliarden Oberwasser. Auf jeden Fall hat er einen riesigen Erfolg gehabt, den ich bis jetzt in dieser Sendung noch gar nicht so angesprochen habe. Und zwar hat er mit seinem Unternehmen SpaceX es nun tatsächlich geschafft, mit seinen wiederverwendbaren Recycling-Raketen, deshalb eben auch kostendämpfender, mit diesen Raketen an die Ausgangsbasis die Abschussrampen zurückzukehren, unversehrt. Bisher gab es ja Explosionen im All, das ist, die Raketen sind abgekommen, es ist nicht so gelaufen, wunschgemäß. Elon Musk hat trotzig jeweils festgehalten, das seien alles Erfolge, man hat ihn ausgelacht. Jetzt ist er der vorläufig am lautesten oder am letzten lacht. Mal sehen, wie sich das da weiterentwickelt, aber auf jeden Fall eine unglaubliche unternehmerische Figur. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man so verschiedene Gebiete gleichzeitig managen kann. Elon Musk hat ja mal gesagt, er habe bedauerlicherweise in seinem Hirn nur die Kapazität, pro Tag so und so viele Probleme zu lösen. Nur schon deshalb vermutlich baut er an der Expansion der Speicherkapazität seines Hirns. Vielleicht wird er auch mit einem Hirnspeicher bald einmal die Menschheit überraschen. Wirtschaftsnobelpreis an Darren Acemoglu, Simon Johnson und James Robinson. Das sind Ökonomen, die sich mit der Frage des Wohlstands auseinandersetzen. Und Darren Acemoglu hat mit seinem Kollegen, seinem Co-Autor damals das ganz berühmte Buch geschrieben, eben auch über die institutionellen Voraussetzungen des Wohlstands. Er ist auch in Zürich gewesen, auf Einladung der UBS und der Universität Zürich, des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts unter der Leitung von Professor Fehr. Ein denkwürdiger Auftritt damals von Darren Acemoglu mit diesem tollen Buch. Ich glaube, Why Nations Fail hieß es. Bitte behaften Sie mich nicht auf den Titel. Ich rufe das jetzt aus meiner Erinnerung ab, die kann mich auch täuschen, aber das ist sehr, sehr interessant und eben wichtig müssen wir uns in der Schweiz auch immer wieder fragen, was sind eigentlich die wirtschaftspolitischen, institutionellen Voraussetzungen unseres Erfolgs, unseres Wohlstands und das ist eben die Unabhängigkeit des Staates, die Tatsache, dass bei uns die Bürger der Chef sind in der direkten Demokratie, dass wir dadurch eine Stabilität haben, dank der Neutralität vom Frieden verschont worden sind, auch dank der Schweizer Armee, der Wehrhaften, die nicht mehr wehrhaft ist, dann eben diese institutionelle Rückkopplung an die Lebenswirklichkeit der Leute, Macht wird gezähmt, zerteilt, pulverisiert, nicht ein Staat, der einfach willkürlich irgendetwas entscheiden und enteignen kann. Das ist in der Schweiz nicht möglich und insgesamt resultiert dadurch ein maßvoller, ausbalancierter, machtmäßig eben zerstückelter Staatsaufbau. Das sind die Säulen unseres Wohlstands und leider ist dieser Zusammenhang im Moment gerade in der Wirtschaft vielen Managern, den Unternehmen vielleicht etwas weniger, aber den Managern zu wenig bewusst. Deshalb schreien sie geradezu danach, die Schweiz institutionell an die EU anzudocken, womit wir dann eben nicht mehr Herr im eigenen Haus wären und unsere institutionellen Säulen nicht mehr selber pflegen könnten. Also die Wirtschaftsnobelpreisträger, die hätten auch viel zu sagen zum Erfolg der Schweiz, und wir sind gut beraten. Wir sind gut beraten, wenn wir uns diese Fragen und diese Antworten auch immer wieder selber vor Augen führen. Afghanistan, Rückführungen, erfreulich oder erschreckend? Das ist übrigens interessant. Ich habe gerade mit einem Bekannten gesprochen in Kabul, und dort sind sie dabei, jetzt ein Flüchtlingslager zu bauen, ein grosses. Da sind also Bestrebungen im Gange, diesen Exodus zu stoppen, zu bremsen, und es gibt wichtige Stimmen in Afghanistan, die sagen, dieses Land ist nicht mehr so ein Trümmerhaufen, wie man das vielleicht glaubt. Und auch diese Taliban, jetzt sage ich etwas, was man mir sofort um die Ohren schlagen wird, auch diese Taliban müssen differenziert gesehen werden. Das ist kein Plädoyer für die Taliban, aber das ist zumindest ein Plädoyer dafür, sich vielleicht etwas weniger naiv mit dem Thema afghanischer Flüchtlinge auseinanderzusetzen. Möglicherweise ist da unsere Willkommenskultur fehl am Platz. Es gibt jetzt übrigens auch Beispiele, dass viele Afghanen freiwillig wieder nach Afghanistan zurückkehren. Das sind neue Entwicklungen, die wir zur Kenntnis nehmen sollten. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie auch gleich bei der nächsten Einschaltung wieder dabei sind. Hochinteressant, was da alles passiert. Und ich freue mich, wenn wir uns gleich wiedersehen. Ich melde mich auf jeden Fall zurück.